Ich möchte mit einer kurzen Frage einsteigen. Lagt ihr schon mal komplett daneben, als ihr beispielsweise eine Person gesehen habt? Und diese Person, die habt ihr dann in euren Gedanken in eine Schublade gepackt. Diese Person, die ist ganz bestimmt so und so. Die hat ganz bestimmt einen ganz schwierigen Charakter. So wie die Person aussieht, so wie die Person gekleidet ist, so wie die Person sich jetzt eben verhalten hat. Ja, das kann nichts Ordentliches sein. Schon mal gehabt? Zwei Leute aus diesem Saal haben schon mal gehabt. Nee, drei, ich auch. Oder umgekehrt, man sieht eine Person und man ist irgendwie angetan von dieser Person. Wie die Person redet, wie die Person aussieht, ja, von der äußeren Form, wirklich alles perfekt, der Seitenscheitel sitzt und man denkt, was für eine Person. Wahrscheinlich auch einen sehr edlen Charakter und man kommt mit dieser Person ins Gespräch und man merkt, so edel ist es vielleicht doch nicht. Und bei der ersten Person kommt man vielleicht mit ihr dann ins Gespräch und merkt, nach außen hin vielleicht nicht so die Vorzeigeperson, aber charakterlich, meine Güte, da kann ich mir wirklich einiges abschauen. Ich glaube, wir kennen diese oder ähnliche Situationen, wo wir gemerkt haben, der erste Eindruck, der kann täuschen. Und das ist ein bisschen der rote Faden, der sich auch heute durchzieht. Der erste Eindruck täuscht. Lasst uns, wenn ihr die Bibeln dabei habt, 1. Samuel 16 aufschlagen. 1. Samuel 16. Obwohl die Bibelverse an der Wand sein werden, schlagt trotzdem die Bibel auf und lest mit. Ich möchte uns zunächst die ersten drei Verse vorlesen. Da heißt es, und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Samuel aber sprach, wie kann ich hingehen? Saul wird es erfahren und mich töten. Der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Und du sollst Isai zum Opfer laden, da will ich dich wissen lassen, was du tun sollst, dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Wir haben im letzten Kapitel gesehen, dass Gott den Saul verworfen hat. Ja, Saul wurde ja eingesetzt, es wurden hohe Erwartungen in Saul gesetzt, von dem Volk, auch von Samuel. Und wir haben dann doch gemerkt, wie ihm der Erfolg Stück für Stück dazu gebracht hat, dass er sein Herz von Gott abgewandt hat. Er hat Entscheidungen getroffen, die er dann selber versuchte zu rechtfertigen, die aber in Wirklichkeit gezeigt haben, dass er nicht mit seinem ganzen Herzen auf Gott ausgerichtet war. Und deshalb hat Gott ihn verworfen, hat ihn quasi abgesetzt, obwohl er dann noch einige Jahre König war, war er dennoch abgesetzt. Und Samuel hat ihn eben diese Botschaft gebracht. Es waren harte Worte, die ein König dann eben nicht gerne hört. Und der Überbringer so einer Botschaft ist dann auch eben in den Augen des Königs nicht die beliebteste Person. Also es waren harte Worte von Gott, die Samuel überbracht hat. Und wir haben gemerkt, auch hier dann im letzten Vers, ich lese uns nochmal 1. Samuel 15, Vers 35, wie Samuel innerlich gelitten hat. Und so beginnt ja auch der Text von heute, wo es heißt, und Samuel sah Saul fortan nicht mehr bis an den Tag seines Todes. Aber doch trug Samuel Leid um Saul, weil es den Herrn gereut hatte, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Also Samuel hat innerlich gelitten. Ich glaube schon, dass er mit Saul irgendwo eine besondere Verbindung gehabt hat. Ja, er hat ihn ja gesalbt, zum König eingesetzt, hat mit Saul Höhen erlebt, hat sicherlich auch viele Tiefen mit ihm erlebt und eben dann gipfelte es ja darin, dass er als König abgesetzt wurde. Und hier sehen wir, wie Gott auf der einen Seite einen König absetzt und wie Gott auf der anderen Seite im Hintergrund schon anfängt, seinen Plan umzusetzen. Während Samuel hier noch trauert, arbeitet Gott eben ganz konkret daran, was ist das Beste für das Volk, wie soll es in dem Volk oder beim Volk Israel weitergehen. Ja, vielleicht hat Samuel sich ein Stück weit als geistlichen Leiter oder als eine Art Mentor für Saul gesehen und hat vielleicht auch deshalb so stark darunter gelitten, weil er fand die Auswahl Saul ja auch recht gut. Er hat sie ja dann dem Volk präsentiert und auf einmal kommt es anders, als man denkt, als Samuel es denkt. Und diese Situation hier, die macht dem Samuel zu schaffen. Und ich weiß es nicht, vielleicht hat er sich auch ein Stück weit als Versager gefühlt. Ja, der eben noch hochgejubelt wurde, dem wird jetzt das Königtum genommen. Ja, und das hat sicherlich auch etwas mit Samuel gemacht. Davon gehe ich ganz stark aus. Und ich glaube, dass wir oder dass man sich eben auch, oder ich konnte mich in dieser Situation mit Samuel durchaus identifizieren. Ja, es gibt Personen, in die man sich vielleicht auch im Rahmen der Gemeindearbeit oder auch privat besonders intensiv kümmert. Man trifft sich mit einer Person, man betet für eine Person, man betet mit einer Person und arbeitet mit einer Person. Und wenn dann eine Person dennoch Entscheidungen trifft, die in eine andere Richtung gehen, losgelöst von Gott, dann empfindet man in besonderer Weise einen Schmerz. Vielleicht dann besonders, wenn diese Person auch mal einen Aufbruch erlebt hat und dann aber den Weg ohne Gott meint, weitergehen zu müssen. Ja, und das tut weh, weil man eben diese persönliche Verbindung da hat. Und wenn dann eine Person beispielsweise aus der Gemeinde sogar ausgeschlossen werden muss und man merkt, aus dieser Zweierschaft ist schon so eine Art Freundschaft fast geworden, ja, oder wirklich eine ganz, ganz gute Beziehung, dann tut das besonders weh. Und ich kann mir vorstellen, dass Samuel es hier ähnlich erlebt hat. Er hat sich stark in Saul investiert, Saul scheitert und jetzt vielleicht auch gewisse Selbstzweifel. Der Text, der sagt das nicht, aber es hat ja einen Grund, warum es in seinem Herzen so stark wehgetan hat. Ja, vielleicht Selbstzweifel, hätte ich vielleicht etwas anders machen können, hätte ich mich vielleicht in Saul mehr investieren können, was auch immer. Vielleicht erging es Samuel so, aber Gott sieht Samuels Herz. Ja, und das ist das Schöne, dass wir auch hier so ein bisschen wieder diesen seelsorgerlichen Aspekt von Gott haben. Ja, Gott ist es nicht egal, wie es einem Saul geht. Gott ist es nicht egal, wie es einem Samuel geht, sondern in seinem inneren Kampf, in seiner Verletzung, heißt es dann in Vers 1, und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Also es ist okay, dass er um Saul trauert. Ja? Also Gott gesteht es ihm durchaus zu, auch mitzufühlen, auch diese Zeit zu haben. Aber auch im Leid, auch in der Trauer muss alles irgendwo seine Zeit haben. Das Leben muss irgendwann auch weitergehen. Und ich glaube, das ist so eine Situation, vielleicht auch übertragen auf unsere heutige Zeit, die es durchaus geben kann, dass man verschiedene Dinge im Leben erlebt oder vielleicht eine ganz große Sache im Leben erlebt, wo man merkt, das ganze Leben fängt an, sich um diese eine Sache zu drehen. Und die Gedanken, die drehen sich irgendwann nur noch darum und man steigert sich immer weiter rein in diese eine Sache. Ganz egal, was es ist, es kann was Familiäres sein, es kann die allgemeine Situation sein, in der wir leben, es kann auf dem Beruf irgendetwas sein. Und man steigert sich in etwas hinein und merkt, es nimmt den ganzen Fokus des Lebens auf. Und ich glaube, es ist ja in Ordnung, dass man sich mit Dingen auseinandersetzt. Aber für Gott war es jetzt in dieser Situation wichtig zu sagen, ich habe ihn verworfen, ich habe sein Königtum genommen. Ja, also Gott ist der handelnde Gott und jetzt gilt es für Samuel, seinen Blick von den Nöten, von den Problemen, von dem Königtum und so weiter wegzudrehen, dass er hin auf das schaut, was Gott jetzt von ihm möchte. Ja, das ist jetzt die Herausforderung, vor der er steht. Also schau quasi auf die nächsten Aufgaben. Und das brauchen wir immer wieder. Ja, es gibt Situationen, wo man sich komplett verlaufen kann. Ja, und wie gesagt, diese Sachen können ganz unterschiedlich sein. Und dann kann es eben sein, dass Gott eben vielleicht einen recht ähnlichen Gedanken für uns hat und sagen möchte, jetzt hör mal auf, vielleicht nur auf dich zu schauen und schau mal, was dem Nächsten dient, was der Gemeinde dient. Hör mal auf, vielleicht nur auf deine Familie zu schauen und schau mal, was dem Nächsten dient, vielleicht der Gemeinde dient. Oder hör auf, nur auf diese Situation in der Gemeinde zu schauen und fang an, dich vielleicht einzubringen. Fang an, ein Segen für andere zu sein. Also es können ganz unterschiedliche Dinge sein, da wo man vielleicht auch den Fokus von uns einnehmen, da muss es irgendwann weitergehen. Und das ist, glaube ich, ein Gedanke, den wir durchaus mitnehmen können, wo wir vielleicht auch selber uns hinterfragen können. Ja, worauf fokussiere ich mich in meinem Leben? Ist es wirklich so, das Leben mit Gott, ist es die Nachfolge? Oder gibt es Dinge neben Gott, die mich gefangen nehmen und wo Gott vielleicht auch ganz neu herausfordern möchte? Ja, schau jetzt weg davon und schau auf das, was ich von dir möchte. Ja, schau auf den Auftrag, auf die Aufgaben, die vor dir liegen. Und hier ist der Auftrag ganz konkret. Er sagte zunächst, fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Also Horn mit Öl, das wurde eben für die Salbung gebraucht, auch für die Salbung von Königen. Und dann wird's konkreter. Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Also, um sich jetzt lösen zu können, braucht er einen ganz klaren Auftrag, den bekommt er von Gott. Er soll jetzt zu dem Bethlehemiter gehen und bei den Söhnen den König ersehen. Ja? Er hat hier in dieser Situation noch nicht alle Details des Auftrags gesehen. Also er wusste, wohin er gehen soll, zu welchem Haus er gehen sollte. Er kannte auch das Ziel, es soll einen neuen König geben. Aber viele Etappen dazwischen hat er eben noch nicht gesehen. Und wenn er sie aber geht, dann würde Gott ihm weitere Weisungen geben. Er soll hier zunächst nach Bethlehem gehen. Und hier merken wir eben, es geht ja um die Einsetzung von David zum König. Wir sehen ja von Jesus, dass er aus der Davidslinie kommt. Und auch wie von Gott geführt es doch ist, dass er ausgerechnet jetzt nach Bethlehem geht, um dort eben diese Einsetzung zu haben. Immer wieder lesen wir eben von Bethlehem. Ja, eine Ruth findet einen Boas in Bethlehem. Für David würde Bethlehem zu einem besonderen Ort machen. In Jesus sehen wir das auch. Und jetzt, genau, bekommt er diesen Auftrag. Es soll ein neuer König ersehen werden. Und ich glaube, wenn man jetzt eine Wahl durchführen würde bei dem Volk Israel, dann würde die Wahl wahrscheinlich ganz sicher nicht auf David fallen. Das sehen wir gleich auch noch in den nächsten Versen. Aber da sehen wir auch ein Stück weit jetzt diese Souveränität. Ja, Gott lässt sich jetzt das Zepter nicht aus der Hand nehmen. Er geht jetzt nicht nach dem Willen des Volkes, sondern jetzt ist es wichtig, dass das Volk einen König bekommt, den Gott ausersehen hat. Und Gott hat eben gesehen, wohin es geht, wenn eine Entscheidung ohne ihn getroffen wird. Und jetzt gibt er die Richtung vor, Schritt für Schritt. Und Samuel spricht jetzt in Vers 2, wie kann ich hingehen? Saul wird es erfahren und mich töten. Also wir merken hier, Saul und Samuel, die sind beide nicht im Guten auseinandergegangen. Ja, Samuel, der ja angesehen war, seine Stellung im Volk hatte, eine hohe Stellung, hat Angst um sein Leben, weil er eben, wenn er nach Bethlehem geht, an Gibea vorbeigeht, wo eben das Quartier auch von Saul war. Also Samuel traut Saul nicht, hat Angst um sein Leben. Ja, und Saul sicherlich war er auch dem Samuel gegenüber nicht positiv eingestellt. Er hat auch überall seine Soldaten, seine Speer und ihm würde es sicherlich bekannt gemacht werden, wenn Samuel da vorbeigeht. Samuel kannten sie ja auch alle. Also eine Frage, die durchaus seine Berechtigung hat, wie kann ich da hingehen? Und jetzt die Anweisung Gottes, ganz interessant, der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Also die erste Frage, die mir sofort kam, ist das korrekt? Ist das nicht irgendwie so eine Notlüge oder sonst irgendetwas? Und das ist es eigentlich nicht. Also er bekommt einfach einen zweifachen Auftrag. Er soll dahin gehen und Gott ein Opfer bringen und dann während diesem Opfer oder nach diesem Opfer dann auch die Salbung durchführen. Und in dem Sinne war das auch völlig in Ordnung so. Also erst, wenn er gehorsam ist, dann wird Gott ihm den nächsten Schritt zeigen, der zu gehen ist. Ja, in Psalm 119, Vers 105 gibt es diesen schönen Vers, der uns bekannt ist. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ja, ich finde den Gedanken wirklich so interessant, dass Gott, wenn wir uns ihm ausliefern, wenn wir uns nach seinem Wort richten, dann wird er uns den Weg erleuchten. Ja, er wird uns nicht die ganze Wegstrecke zeigen, aber er wird uns immer die Wegstrecke erleuchten, auf der wir gehen. Ja, und wenn wir dann auf diesem Weg unterwegs sind, der wirklich von Gott gezeigt ist, dann werden wir Gottes Licht wahrnehmen, ja, weil wir den Heiligen Geist in uns haben. Dann werden wir auch im finsteren Tal Licht sehen, weil eben auch das finstere Tal von Gott erleuchtet wird. Und wenn die Wege von Gott erleuchtet sind, dann heißt es nicht, dass es immer automatisch geebnete Wege sind, dass sie asphaltiert und astrein sind, sondern dass es dann eben vielleicht auch ja ungeebnete Wege sind mit vielen Hindernissen. Aber weil der Weg erleuchtet ist, sehe ich diese Dinge und kann um diese Dinge herumgehen. Ja, sie müssen nicht zum Stolperstein im Leben mit Jesus werden. Und das ist so ein Gedanke, der mir hier wichtig geworden ist, dass es eben für uns entscheidend wichtig ist, die Wege zu gehen, die Gott für uns erleuchtet. Das, was vor uns liegt, das, was uns im Alltag begegnet. Und wenn wir das tun, dann werden wir merken, dass Gott immer weitere Etappen des Lebens erleuchten wird und dass wir auf diese Weise ja auch Gott immer ähnlicher werden können. Es heißt hier in Vers 4, Samuel tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Und er kam nach Bethlehem, da entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen, bedeutet dein Kommen Friede? Also er geht los, ja, also ein treuer Gehorsam, seine Angst wird überwunden, weil er weiß, Gott ist derjenige, der mich jetzt sendet. Und jetzt kommt er da an und anstatt mit offenen Armen empfangen zu werden, heißt es, sie entsetzten sich, ihn zu sehen. Und ich glaube auch mit gutem Grund, weil sie eben wussten, welche Botschaft Samuel über Saul hatte. Ja, also zum einen hatten sie vielleicht Angst, selber mit hineingezogen zu werden, wenn jetzt die Soldaten Sauls kämen und sehen würden, was da vor sich geht, dass Samuel irgendwie ein Opfer bringt oder sonst irgendetwas macht. Ja, wer weiß, wie es dann um deren Leben aussehen würde. Aber sie entsetzten sich vielleicht auch in dem Sinne, weil sie ja in Samuel einen Propheten sahen. Und was hatte ein Prophet? Ein Prophet hatte immer wieder die Botschaft Gottes für das Volk. Ja, das heißt, die haben immer wieder auf die Sünde im Volk hingewiesen, zur Umkehr aufgerufen. Und wenn jetzt Samuel kommt, dann kann es sein, dass er die Finger auf den wunden Punkt legt und dass er sagt, liebe Leute, so geht es nicht weiter. Also es kann hier durchaus mit hineinschwingen, dass das Gericht droht. Aber auf jeden Fall, um sich jetzt erstmal einen Überblick zu verschaffen, gehen sie ihm jetzt entgegen und sagen, bedeutet dein Kommen Friede? Ja, und dann in Vers 5 heißt es, er sprach, ja, Friede, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai, seine Söhne, und lud sie zum Opfer. Ja, nochmal, es ist hier keine Notlüge, sondern es geht hier um den Auftrag Gottes. Das eine muss gemacht werden, bevor das andere geschieht. Also kommst du in, bedeutet dein Kommen Friede? Hier wird dieser Begriff Shalom gebraucht und er sagt ja, Shalom. Also es sind gute Absichten. Shalom bedeutet ja so viel wie Frieden, Wohlergehen, Heil, Sicherheit, Erfolg. Ich glaube, im Deutschen gibt es gar nicht so das Wort, das die ganze Bedeutungsbreite von Shalom abdecken kann. Aber wir merken, wie viel dahinter steht und er sagt, ja, das Ziel meines Kommens ist Shalom. Und wenn wir dann sehen, dass David später dann zum König eingesetzt wird, ja, dass er so der Vorläufer auch ist oder auch ein Bild auf das Königtum Jesu, dann merken wir, wie es dann in Christus dieses Shalom zur Vollkommenheit gekommen ist. Also es ist immer etwas Ganzheitliches, ja, so ein ja, ein ganzheitlicher Segen in diesem Sinne. Also er kommt in Shalom und dann sagt er, was er jetzt auch mit dem Frieden meint, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum Opfer. Also Shalom steht in Verbindung hier mit dem Opfer, das er bringen wollte. Ja? Und das finde ich ist hier auch wiederum eine schöne Verbindung, die uns hier gegeben wird. Es geht um die Begegnung mit Gott. Ja, im Endeffekt sagt er, ich bin gekommen, um eine Begegnung mit Gott zu haben. Und da, wo wir Gott begegnen, da erleben wir Shalom in einer Bandbreite, die ein deutsches Wort nicht ausdrücken kann. Ja, und genau, ich bin gekommen zu opfern, also um Gott zu begegnen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Opfer. Also heiligt euch, wir sehen in 2. Mose, dass dieses Heiligen bedeutet, dass man ja die Kleidung wäscht, dass man oder die Kleidung wechselt, dass man sich selber wäscht. Ja, vielleicht geht es hier auch um weitere kultische Handlungen. Auf jeden Fall war es wichtig, dass das Volk sich vorbereitet, Gott zu begegnen. Und dann heißt es, und er heiligte Isai. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß auch nicht im letzten Detail, was es bedeutet. Die Menge übersetzt es etwas anders. Sie sagt, hierauf ließ er auch Isai und seine Söhne sich heiligen und lud sie zum Opfermahl ein. Ja, ob er irgendwelche kultischen Handlungen da vollzogen hat oder ob sie es dann selbst gemacht hat, das ist, glaube ich, an dieser Stelle auch gar nicht entscheidend. Ich glaube, das Entscheidende ist diese Vorbereitung für die Begegnung mit Gott. Ja, und ich glaube, auch ein Isai, auch seine ganze Familie, sie fühlten sich geehrt. Ja, da kommt ein Samuel, da will ein Samuel in dieser Familie opfern. Sie wussten ja noch gar nicht, was er von ihnen wollte. Ja, und genau, dieser Gedanke ist mir eben auch so wichtig geworden. Ja, dieser Gedanke, sich für Gott zu heiligen, sich für Gott abzusondern. Ich kann zur Bibelstunde fahren und mich nicht heiligen, kann hier sitzen, mich nicht auf das einlassen, was das Wort Gottes sagt und kann quasi nur auf die Uhr schauen, wie lange macht er heute, bis 4:15 oder bis 5:00. Ja, und ich bin mit dem Herzen nicht dabei. Oder ich kann mich heiligen und kann vorher ins Gebet gehen und sagen, Herr, ich möchte jetzt zur Bibelstunde kommen und ich möchte wirklich diese Zeit für dich abgesondert erleben. Ich möchte, dass du durch dein Wort zu mir redest und gib mir den ein oder anderen Gedanke, der mich begleitet im Alltag, sodass ich davon profitiere, dass ich davon zerren kann, dass ich eine Gebetsgemeinschaft habe, wo ich durch das Gebet gestärkt werde. Ja, ich kann mich für etwas heiligen, für eine Begegnung mit Gott oder auch nicht heiligen. Wir haben viele Jahre das Buch in der Gemeinde verschenkt, der vergessene Befehl, seid heilig. Und der bringt es in diesem Buch eigentlich sehr, sehr gut zum Ausdruck, was es bedeutet, heilig zu sein. Ja, wie das dieser Begriff mehr beinhaltet, als nur einzelne Aktionen durchzuführen, sondern wie wirklich das ganze Wesen, die ganze Herzenshaltung des Menschen aufgefordert ist, sich wirklich für Gott abzusondern, um ihm dementsprechend ähnlicher zu werden. Und das zeigt sich dann ganz konkret auch in äußeren Dingen. Ja, natürlich ging es hier nicht nur darum, dass sie sich einmal die Kleider wechseln und waschen und dann dabei sind, ja, sondern nach außen wird auch das sichtbar, wie es auch im Herzen ist. Und hier war es eben wichtig, es brauchte eine Vorbereitung für die Begegnung mit Gott. Und dann in Vers 6 heißt es, als sie nun kamen, sah er den Eliab, also Samuel, und dachte, fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Also ich denke auch für Samuel jetzt ein ganz spannender Augenblick. Ja, jetzt ist er angekommen, alle sind vorbereitet und jetzt kommt der Erste. Und diese Erwartungshaltung, wer ist diese Person? Ja, wen werde ich begegnen? Wie wird das Gespräch mit dieser Person sein? Wie sieht diese Person aus? Und er sieht Eliab und hat sofort diesen bestärkenden Gedanken, wieder rein menschlich, typisch menschlich. Siehe, da steht der von Gott Erwählte. Warum? Ja, vielleicht, weil er bewusst von Isai als erstes gerufen wurde oder ihm vorgestellt wurde, weil er vielleicht ein besonderes Aussehen oder Ansehen hatte. Ich weiß es nicht. Also Eliab kommt später noch einmal vor, dass er David tadelt, als er sich über Goliath, über den Riesen Goliath erkundigt hat. Aber hier merken wir diese menschlichen Gedanken. Ja, er hat ihn gesehen und hat sehr vorschnell einen Gedanken, den er sogar bestärkt, für wahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter. Ja, von wem waren diese Gedanken? Und ich glaube, gerade wenn es um die Gedankenwelt geht, da gilt das gilt es für uns zu unterscheiden und auch diese Sensibilität zu haben, dass wir uns hinterfragen, kommen diese Gedanken, die ich habe, vielleicht in Bezug auf eine Person, sind das einfach meine rein menschlichen Gedanken, die ich mir mache zu der Person? Sind das Gedanken, die von Gott kommen, wo vielleicht der Heilige Geist einen Gedanken in mich hineingelegt hat? Oder kommen die Gedanken vielleicht sogar vom Feind, ja, dass er uns ja, vielleicht durcheinander bringen möchte oder verunsichern möchte. In diese Situation hinein redet dann Gott, aber der Herr sprach zu Samuel in Vers 7, sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen, denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Also Samuel bekommt hier von Gott eine Lektion, die er anscheinend besonders nötig hatte. Ja, wenn wir uns zurückerinnern zur Einsetzung von Saul in 1. Samuel 9, Vers 2, da heißt es, der hatte einen Sohn mit Namen Saul, der war ein junger, schöner Mann. Und es war niemand unter den Israeliten so schön wie er, um eine Hauptlänge größer als alles Volk. Ja, so wird Saul beschrieben. Etwas später in Kapitel 10, Vers 23, da liefen sie hin und holten ihn von dort. Und als er unter das Volk trat, war er um eine Hauptlänge größer als alles Volk. Und Samuel sprach zu dem Volk, da seht, wen der Herr erwählt hat. Denn ihm ist keiner gleich im ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sprach, es lebe der König. Und es scheint hier ein Stück weit so zu sein, dass Samuel nach dem Äußeren eine Entscheidung für sich in Gedanken getroffen hat. Also quasi im Schauen und nicht in der Abhängigkeit zu Gott, im Glauben. Und er schaut auf das Äußere und das Äußere, das täuscht eben sehr häufig. Ja, wenn ein Auto von außen schön gewaschen, poliert und keinen Kratzer hat, dann sagt es mir noch nichts darüber aus, ob der Motor läuft, ob da alles in Ordnung ist. Und so eben auch bei den Menschen oder auch beim Körper, ein guter, ein durchtrainierter Körper, sagt noch nichts, wie gesund der Geist ist, wie die Beziehung zu Gott ist. Und hier nach außen hin, wäre Eliab sicherlich eine gute Wahl. Ja, vielleicht, wenn es eine Abstimmung gegeben hätte, würde Eliab sich durchsetzen gegen seine ganzen Brüder. Aber dennoch hat Gott ihn verworfen, also er hat ihn als König abgelehnt. Und dann eben dieser Satz, ja, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Ja, es ist, glaube ich, für uns Menschen recht typisch, dass wir nach dem beurteilen, was wir sehen. Also dieser Vers, das ist ein Vers, an den ich wirklich sehr, sehr häufig denken muss, ein besonderer Vers für mich und wo ich mir immer wieder sage, urteile nicht zu schnell, ja, richte nicht zu schnell, beiß dir vielleicht das ein oder andere Mal auf die Zunge, bevor du einen Kommentar loslässt. Ja, wie oft passiert es, dass es menschelt, ja, vielleicht in der Ehe, in der Familie, auf Arbeit, im Beruf, auch in der Gemeinde, ja, und es menschelt, sowohl im Positiven, vielleicht auch im Negativen, neigt man dann dazu, zu schnell den anderen zu beurteilen an dem, was er getan hat. Ohne vielleicht erstmal hinzuhören, ohne den anderen vielleicht erstmal erzählen zu lassen, warum er das gemacht hat, was er gemacht hat. Er hat es gemacht und das ist Grund genug, dass ich mir ein Bild von ihm male. Aber ist das korrekt? Und ich glaube, wenn es mal nicht so läuft, dann kann es sein, dass wir eine unsichtbare Liste haben, ja, die nur wir haben, die ganz tief in unserem Gehirn gespeichert ist und wo alle möglichen Dinge über so eine Person drinne stehen. So ist die Person. Ja, und sie landet dann irgendwo in einer Schublade, wo sie eigentlich nichts zu suchen hat. Ja, und ich glaube, das kann uns allen passieren, dass wir nach äußeren Faktoren beurteilen. Aber wissen wir um die Herzenshaltung meines Gegenübers? Wissen wir, haben wir das Gespräch gesucht, haben wir vielleicht versucht zu erkennen, warum jemand das macht, was er macht. Ja, natürlich, als Christen ist es völlig klar, an den Früchten werdet ihr sie erkennen, aber wir stehen an unterschiedlichen Stellen in der Nachfolge. Bei dem einen sind die Früchte vielleicht schon größer, reifer und bei dem anderen ist es vielleicht gerade in einem Entstehungsprozess. Also ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht pauschalisieren. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht als Richter über unseren Bruder, über unsere Schwester stellen und sie irgendwie so abstempeln. Ja, wenn irgendein kommt, ah ja, war ja klar, dass es von ihm ist. Ja, das ist nicht richtig. Sondern lass uns wirklich lernen, tiefer zu blicken. Ja, dem Nächsten nichts Böses zu unterstellen, wenn man es nicht wirklich weiß, wenn man auch nicht selber mit der Person gesprochen hat. Aber ich glaube, wenn wir stille werden, wenn wir dann auch Gott fragen, dann kann es sein, dass Gott uns einen ganz neuen Blick gibt, auch für die Person. Ja, und wir werden dann seine Weisung erfahren. Es heißt hier in Vers 8, Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Das finde ich ganz interessant. Eben hat er noch den Gedanken gehabt, dann redet Gott zu ihm und auf einmal ist er in dieser Situation von Gott sensibilisiert und er weiß auf einmal, was richtig und was falsch ist. Vielleicht war er vorher nicht sensibilisiert und er hat genau diese Lektion gebraucht. Es geht nicht um Aussehen, es geht nicht um Schönheit, es geht um das Herz, ob diese Person wirklich ungeteilt Gott gegenübersteht. Und dann in Vers 9, da ließ Isai vorübergehen Schammer. Er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. So ließ Isai 7 Söhne an Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Ja? Und das muss auch irgendwie, jetzt sind alle 7 durch, was jetzt? Also ich gehe ja davon, Samuel ist wahrscheinlich davon ausgegangen, wenn Isai alle Söhne vorstellt, dann wird er auch alle vorstellen und wird da nicht irgendwelche ausklammern. Ja, es heißt hier, dann in Vers 11, und Samuel sprach zu Isai, sind das die Knaben alle? Ja, vielleicht eine kleine Unsicherheit bei Samuel. Hat er vielleicht jemanden übersehen? War der Erwählte vielleicht schon dabei? Oder war er unachtsam? Und dann die Antwort, und er sprach, es ist noch übrig, der Jüngste. Ja, finde ich ganz interessant, so der Jüngste auch öfter mal im Alten Testament oder zwischendurch mal gleichzusetzen mit der Unbedeutendste. So der Erstgeborene, der galt etwas, der Jüngste war dem untergeordnet. Also der Geringste, könnte man vielleicht auch sagen. Ja, und David, und so scheint es, ich möchte auch nicht zu viel hineinlegen, aber es scheint auf den ersten Blick so zu sein, dass David in der Familie so unbedeutend war, dass der Vater noch nicht mal die Notwendigkeit gesehen hat, David zu rufen, um ihn Samuel vorzustellen, um ihn zu diesem Opfer, zu diesem Fest einzuladen. Ja, vielleicht hat er das erlebt, diese Geringschätzung vom Vater. Und dann würden sich hier schon gewisse Schwierigkeiten in der Familie abzeichnen. Und später gab es auch bei David gewisse Familienschwierigkeiten, wo er auch als Vater viele Fehler gemacht hat. Also alle Söhne dabei, David nicht. David ist hier ausgegrenzt. Und dann wird gesagt, und siehe, er hütet die Schafe. Ja, also auf der einen Seite im Alten Testament war das Schafehüten eben auch eine Aufgabe von, also es war nicht der bestangesehenste Beruf. Es haben auch durchaus Sklaven oder Angestellte diese Arbeit gemacht. Und David machte hier eben diese geringe Arbeit. Auf der anderen Seite finden wir im Alten Testament oft, dass Könige verglichen werden mit einem Hirten. Ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also auch etwas Ehrenwertes, irgendwie beides. Aber die Ausübung an sich war eben nicht der beste Job der damaligen Zeit. Und hier sehen wir eben schon auch einen David, der sich nicht zu schade war, diese geringe Arbeit zu machen, den ganzen Tag irgendwelche blökende Schafe zu hören. Ja, er hat das Herz eines Hirten gehabt. Er weiß, was es bedeutet, die Schafe zu weiden, in seinem frühen Alter. Da sprach Samuel in Vers 11 zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er hierher gekommen ist. Ja, vielleicht so ein heiliger Eifer, so eine Erwartungshaltung, ist er es, ja? Habe ich vielleicht doch nicht etwas übersehen. Vers 12, da sandte er hin und ließ ihn holen und er war bräunlich mit schönen Augen und von guter Gestalt. Ich finde es ganz interessant. Ich frage mich, warum finden wir das so häufig? Wir finden es bei Saul, wir finden es bei David. Immer geht es darum, wie schön die Männer doch alle waren. Ja? Hier rötliches Haar, braunes Haar. Irgendwie scheint es doch irgendwie ja, ein gewisser Fokus zu sein auf das Äußere, dadurch, dass es extra hier erwähnt wird. Auf jeden Fall geht es dann weiter, dass Gott redet. Und jetzt bekommt Samuel von Gott gesagt und diese Bestätigung nochmal, auf salbe ihn, denn der ist es. Ja, und ich glaube, in dieser Situation war es schon eine Überraschung, für Samuel vielleicht nicht, aber für Isai und für seine Brüder und für die, die anwesend waren. Ja, dieser Geringe, dieser Unbedeutende, dieser Jüngste, der soll von diesem großen Samuel gesalbt werden. Und darin sehen wir ein Stück weit die souveräne Wahl Gottes. Ja, ein sehr unwahrscheinlicher König war David. Ich habe uns die Verse aus 1. Korinther 1 mal mitgebracht, Vers 26 bis 28, wo es heißt: Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Und hier sehen wir ein Stück weit die Qualitätsstandards Gottes. Ja, Gott gebraucht oder beruft ganz unwahrscheinliche Kandidaten, die auf den ersten Blick so ziemlich die ungeeignetsten sind. Ja, ich erinnere Jesus an die Berufung seiner 12 Jünger. Es gäbe auch eine theoretisch bessere Wahl von Leuten, die vielleicht einen Tick gebildeter sind, die vielleicht auch an verschiedenen Schalthebeln der Macht sitzen. Aber es sind irgendwelche Fischer, die er beruft in die Nachfolge, und Zöllner und weitere Leute. Also Gott gebraucht unwahrscheinliche Kandidaten, um sein Werk auszuführen. Und ich glaube, das ist heute noch ganz genauso. Ja, ich glaube nicht, dass ich hier vorne stehen darf, weil ich vom äußeren Aussehen so gut aussehe wie David damals, oder weil ich besonders redebegabt bin, oder weil ich besonders weise oder gebildet oder sonst irgendetwas bin. Sondern ich glaube vielmehr, dass ich hier stehen darf, weil genau das eingetroffen ist, was in 1. Korinther 1 steht. Ja, er hat nichts Törichteres, nichts Geringeres gefunden. Und das ist Gott. Gott baut seine Gemeinde mit ganz einfachen Leuten. Ja, nicht mit den Überfliegern der Welt, sondern mit uns, mit einem jeden von uns. Und er möchte uns zum Segen setzen. Und die Erwartungshaltung ist nicht, dass wir machen müssen, dass wir etwas schaffen müssen, dass wir schlau genug sein müssen, sondern ganz einfach, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen. Und wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, wird er durch seinen Geist in uns seine Werke tun. Und es wird zum Segen sein und auch zum Licht in der Welt. Also Gottes Auswahl ist anders, das können wir hier festhalten. Es geht um Gott in mir. Und dann, wenn das so ist, wer bekommt denn dann die Ehre? Dann bekommt Gott die Ehre. Ja, weil es nicht mein Können ist, sondern weil es Gott ist, der etwas tut. In der Gemeinde, in den verschiedenen Gruppen, da wo auch immer wir Gott dienen. Also für die Menschen nicht die erste Wahl, für Gott war er die erste Wahl. Wie alt David war, man weiß es nicht, die Ausleger schätzen so zwischen 14, 15, 16 Jahre wie alt. Josephus sagt sogar 10 Jahre, ist mir doch ein bisschen zu jung. Aber auf jeden Fall wissen wir von ihm, war er schon in einer Beziehung zu Gott, so wirkt es, ja, wo er wahrscheinlich schon die ersten Lieder geschrieben hat, wo er die Beziehung zu Gott gelebt hat. Wir sehen ja auch in den frühen Jahren, wird er ja auch ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Und er hatte eben viel Zeit gehabt, als er dann als Hirte unterwegs war, wahrscheinlich viel Zeit, um Lieder zu singen, um auf seiner Harfe zu spielen, um Gemeinschaft mit Gott zu pflegen, um auch auf diese Weise eine innere Zurüstung und Stärkung zu erfahren. Und das nicht erst mit 40, 50 Jahren, sondern im Teenie-Alter. Also es ist nie zu früh, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Eine Berufung quasi aus dem Nichts. Es müssen nicht immer die großen Dinge sein, zu denen Gott uns ruft. Es muss nicht gleich eine Salbung zum König sein, sondern die Berufung Gottes, auch deine und meine Berufung, kann eine Berufung sein, morgens, wenn ich die Augen auftue, dass ich dann sofort diesen Gedanken zulasse: Herr, wozu hast du mich für diesen Tag berufen? Wo möchtest du mich zum Segen setzen? Wo kann ich dich bezeugen? Wo kann ich für andere beten oder ein Segen sein? Also alles muss dem Herrn unterstellt sein. Und dann in Vers 13, dann nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Also der Geist des Herrn gerät über David, weil genau das ist, was David braucht. Ja, im Alten Testament, er braucht diese Befähigung des Geistes für das, was vor ihm liegt. Er wird erst viele Jahre später König sein, aber er erlebt jetzt schon das Wirken des Heiligen Geistes in seinem Leben, was ihn zurüstet, was ihn vielleicht nochmal in besonderer Weise stärkt und auch, was Gott vorbereitend für seinen Dienst braucht. Ja, und ohne den Geist wäre er wahrscheinlich überfordert und auf sich allein gestellt. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen immer wieder die Zurüstung durch den Heiligen Geist. Ja, die Zurüstung zeigt sich nicht darin, dass ich hier vorne stehe oder dass wir in der Kinderstunde Themen halten oder in der Jungschau oder sonst irgendwo. Ja, sondern es zeigt sich darin, wie jemand mal so schön sagte, ob ich beim Betten machen oder Betten beziehen auch in Gedanken bei Jesus bin. Ja, diese Ganzheitlichkeit, ja, darum geht das. Also David war berufen, er war gesalbt, aber er war noch nicht auf den Thron und wahrscheinlich ging er nach dieser Salbung wieder zurück zu den Schafen. Er übte diesen Dienst treu aus, sang ein paar Lieder, spielte auf seiner Harfe, übte ein bisschen mit seiner Steinschleuder, er besiegte mal nebenbei einen Löwen und einen Bären und so weiter. Ja, also das Leben ging für ihn weiter. Es hat lange gedauert, bis er wirklich König war. Und er musste erstmal viele schwere Zeiten durchmachen, bis er dann wirklich auf dem Thron angekommen ist. Aber mit dem Heiligen Geist hatte er jemanden, der wirklich den Unterschied gemacht hat und wo er auch dran wachsen konnte. Ja, er wanderte, ja, wenn man so will, sogar als Schaf durch das finstere Tal und wurde später zum Hirten, der dem Erzhirten folgte, ja, dem die Schafe dann folgten als König. Und er hat es gemerkt, der Gott trägt durch. In Vers 14 heißt es, also jetzt der Geist kommt über David und in Vers 14, der Geist des Herrn aber wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn verstörte ihn. Warum? Also es scheint so fast zu sein, David hat weggenommen, David wird er gegeben, auch als Zeichen, es findet hier ein Übergang statt. Ja, und einfach aus dem Grund, weil Gott sich nicht spotten lässt. Ja, Saul hat für sich die Entscheidung getroffen, mit einem geteilten Herzen sein eigenes Leben zu leben, seine eigenen Wege zu gehen. Und Gott lässt das nicht mit sich machen. Und er wendet sich jetzt quasi in diesem Sinne, sollte man meinen, gegen Saul, nimmt den Geist. Aber es ist im Endeffekt nicht gegen Saul gerichtet, sondern es ist auch hier ein Liebeshandeln Gottes der Person Saul gegenüber. Ja, Gott nimmt seine Hand von ihm weg, also hier ist dann dieser Begriff, dieser böse Geist vom Herrn. Ja, wir wissen, dass Gott nicht die Quelle von irgendwelchen sündigen Versuchungen ist, dass Gott keinen bösen Geist hat, das ist völlig klar. Aber wir wissen, dass im Endeffekt alles an Gott vorbei muss. Ja, wir sehen es bei Hiob und in diesem Sinne lässt Gott Dinge zu und er lässt eben auch, er nimmt den Geist und nimmt seine Hand über das Leben von Saul, sodass Saul jetzt durch sehr, sehr schwere Zeiten geht, einen langen Leidensweg vor sich hat. Ja, genau, und damit glaube ich, nicht, dass er damit gerechnet hat. Ja, wahrscheinlich hat er es auch, ja, er hat es auf einmal jetzt erlebt, der Geist Gottes ist nicht mehr da. Ja, und er hat wahrscheinlich sehr krass gemerkt, was es bedeutet, dass es eben einen geistlichen Kampf gibt, auch damals im Alten Testament. Ja, was es für Auswirkungen auch persönlich hat, wenn man ohne Gott sein Leben lebt. Was es auch innerlich mit einem macht. Ja, wie viel Halt man doch eigentlich in Gott hat, wenn man weiß, Gott steht auf meiner Seite. Also hier ist er jetzt den Einflüssen des Feindes ausgeliefert. Ja, es gibt Schwermut in seinem Leben, Unsicherheit, irgendwelche cholerischen Anfälle, wahrscheinlich so eine Art Depression. Und es verändert sich hier sehr viel. Und ich glaube, Gott lässt es zu, weil er Saul liebt. Und er hat ja durch David immer wieder zu Saul gesprochen, ihm immer wieder die Möglichkeit zur Umkehr gegeben. Aber er hat diese Chancen nicht ergriffen. Ja, und das ist immer die Intention Gottes dahinter. Das ist ja auch im Neuen Testament so. Wenn jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen wird, im Fall der Fälle, dann ist es ja auch unser Ziel, damit die Seele gerettet wird, damit wir diese Person gewinnen. Und hier wird der Geist genommen, damit die Seele gerettet wird, zurück in Gemeinschaft mit Gott. Die Knechte bekommen es mit in Vers 15. Siehe, ein böser Geist von Gott verstört dich. Also sie merken sofort den Unterschied mit dem Geist Gottes oder ohne den Geist Gottes. Und sie benennen es hier, also nicht nur er nimmt es wahr, sondern sie sehen es von außen, das, was da passiert, es verstört dich. Es ist etwas Böses. Ja, also, nach außen hin zwar noch der König, aber mit einem König mit ganz, ganz anderen Seiten, die sich jetzt auftun. Und dann in Vers 16, unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt, er mit seiner Hand darauf spiele und es besser werde. Wenn ihr diesen Vers lest, fällt euch irgendwie etwas ein, wenn ihr an Christians Vortrag denkt, welche Wirkung die Musik hat? Gut, ich habe den Vorteil, ich habe den schon mal gelesen und zweimal gehört, den Vortrag. Es hat therapeutische Wirkung. Ich sage da gleich noch zwei Sätze zu. Ich lese zunächst noch Vers 17 und 18. Da heißt es, da sprach Saul zu seinen Knechten, seht nach einem Mann, der des Saitenspiels kundig ist und bringt ihn zu mir. Also Saul lässt sich drauf ein. Der Vorschlag mit Musik ist erstmal ein guter. Wenn es denn weiterhilft, kann man es ja probieren. Und jetzt Vers 18, da antwortete einer der jungen Männer und sprach, ich habe gesehen einen Sohn Isais, dessen Bethlehemitas, der ist des Saitenspiels kundig, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön. Und der Herr ist mit ihm. Also David war auf der einen Seite vielleicht ein geringer, aber doch ein sehr begabter. Also wenn ein Soldat oder einer aus dem Königshaus sagt, ich habe da einen gesehen und er gut genug ist, beim König zu spielen, dann muss er besser Harfe gespielt haben als viele, viele andere, weil sicherlich viele Harfenspieler damals bekannt waren. Also er war gut genug, um den König vorgeschlagen zu werden. Und dann heißt es, er war ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf. Ja, vielleicht haben sich auch da schon verschiedene Dinge herumgesprochen, ja, wie mutig und tollkühn, wie es so schön heißt, er auch verschiedenen Situationen begegnet ist. Ja, und dann in seinen Reden verständig und schön. Also die Person, die dabei ist und die David vorschlägt, muss ihn gekannt haben, weil sonst wüsste er nicht so viele Details über das Leben von David. Ja, vielleicht hätte jemand anders eine andere Einschätzung von David gegeben, ich weiß es nicht. Aber dieser Mann schien David dahingehend zu kennen, dass er ihn genau so einschätzt. Und ich glaube, vieles davon trifft ja auch eins zu eins zu oder alles eigentlich. Ja. Und jetzt finde ich das eben das Schöne, wie Gott es macht. Ja, Gott verwirft Saul nicht einfach so, sondern Gott beruft zugleich einen David und gebraucht jetzt die schwere Situation um Saul, um David an den Hof des Königs zu bringen, um da wiederum für ihn ein Segen zu sein. In Vers 19, da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. Also er macht das über den Vater, befiehlt das nicht einfach, sondern, oder ja, bespricht das quasi mit ihm. Dann in Vers 20, da nahm Isai einen Esel und Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein, wahrscheinlich auch als Ehrerbietung dem Saul gegenüber, und sandte es Saul durch seinen Sohn David. Und dann in Vers 21, so kam David zu Saul und diente ihm, und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Ich habe mir an dieser Stelle gedacht, was hat David wohl in der Gegenwart von Saul gemacht, wenn es Saul mal wieder so richtig dreckig ging, wenn er komplett wieder am Boden war. Ja, das war ja lebensgefährlich, das sehen wir ja später. Aber ich glaube, die Musik hatte deshalb eine therapeutische Wirkung. Ich stelle es mir vor, dass er vielleicht irgendwelche Psalmen, die er selber geschrieben hat, gesungen hat, weil er über die Beziehung zu Gott Worte in die Situation von Saul hineingesagt hat. Und es kann auch sein, wenn er ihn dann töten will, dass er vielleicht mit manchen Liedern genau den Kern getroffen hat, was etwas in ihm ausgelöst hat, vielleicht einen besonderen Grimm oder einen besonderen Zorn. Also ich bin überzeugt, der Text sagt es nicht, aber ich bin überzeugt, dass Gott David hier wirklich gebrauchen wollte zum Segen für Saul, um auch die Schönheit Gottes zu beschreiben. Und ich glaube, wenn das so ist, wenn man auch in so schweren Zeiten ist, ich habe das selber schon erlebt, ja, wie manche Lieder so ein Balsam für meine Seele waren. Es gibt manche Lieder, ich habe dann immer so meine Phasen in bestimmten Situationen. Dann kann ich das ein und dasselbe Lied 4 Wochen am Stück hören und es wird mir nicht zu viel, weil es eben in die Situation hineintrifft und ich es immer und immer wieder höre. Ja, und das, glaube ich, können wir ein Stück weit auch mitnehmen. Ja, also ich glaube nicht, dass Musik die Lösung aller Probleme ist, aber Musik kann eine große Hilfe sein, dass man sich wieder neu besinnt. Wir sehen bei Saul, die Musik hat nicht alles gut gemacht. Ja, er wurde nicht geheilt durch die Musik, sondern er hat eine Lebensumkehr notwendig gehabt. Die gab es nicht. Aber trotzdem hatte die Musik einen wunderbaren Einfluss auch auf seine Seele. Und das kann es eben auch für uns haben. Und es steht hier, und Saul gewann ihn sehr lieb. Also dadurch, dass David ihn runterbringen konnte, ja, dass er Psalmen, denke ich, gespielt hat, ist eine besondere Verbindung entstanden. Ja, die Verbindung zu Samuel war nicht mehr da, jetzt eine besondere Bindung. Und jetzt wird er sogar sein Waffenträger. Und ich habe gedacht, warum Waffenträger? Lass ihn doch Musiker sein. Ja, vielleicht hat David auch eine gewisse Ausstrahlung gehabt, dass er Saul einfach wollte, dass David in seiner Nähe ist. Ja, vielleicht, wenn er seine Phasen hat, dass da jemand ist, der ihn wieder vielleicht ein Lied singen konnte oder runterbringen konnte oder Worte Gottes in die Situation hineinsagen konnte. Ja, also er wird jetzt der Waffenträger. Und dann in Vers 22 heißt es, und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. Also es begann damit, dass er zwischendurch Musik gemacht hat, dass er der Waffenträger wurde, und jetzt sollte er wirklich auch da einen Dienst tun. Genau, und dann in Vers 3, wenn nun der Geist Gottes über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So erquickte sich Saul und es war besser mit ihm und der böse Geist wich von ihm. Wie gesagt, Musik war gut, aber es war wahrscheinlich auch so ein bisschen, ja, Droge ist, glaube ich, ein falscher Begriff. Also etwas, was er immer wieder gebraucht hat, aber es musste weitergehen. Und diesen entscheidenden Punkt, den hat es nicht gegeben, dass er eben geheilt wurde. Er hat nicht die Heilung von Gott erwartet, sondern er hat sich vielleicht Besserung durch die Musik erwartet. Und dann ist der Fokus wiederum falsch. Worauf legen wir eben den Fokus? Genau, das ist das Kapitel 16, wo es eben darum geht, dass der Mensch das sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht tiefer. Und das wünsche ich uns, dass wir das wirklich mitnehmen. Ich glaube, die Frage ist gar nicht in den verschiedenen Situationen, auch in denen wir uns befinden, ob Gott mit uns ist. Natürlich ist Gott mit uns. Die Frage ist vielmehr, sind wir mit Gott? Sind wir mit Gott unterwegs? Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann werden wir auch uns auf diesen Lernprozess einlassen, den anderen mit den Augen Gottes sehen zu wollen. Ja, und wir werden da sensibel werden. Ich möchte einen Vers zum Schluss lesen aus 1. Chronik 28, Vers 9. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und versteht alles Dichten und Trachten der Gedanken. Willst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen, ewiglich. Und das, ja, fasst irgendwie auch das Kapitel 16 irgendwie nochmal schön zusammen. Da ist eine Person, die verworfen wird, da ist eine Person, die Gott sucht, da ist ein Gott, der sich immer wieder finden lässt, ein Gott, der tiefer sieht, ein Gott, der alle Herzen erforscht, der wirklich bis ins Tiefste hineinschaut, und er ist der Richter. Und das, ja, ist auch der Wunsch für mich, auch für uns, ja, dass wir auf unser Herz achten und dass wir einfach diesen Gedanken auch mit in den Alltag nehmen. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz. Und dass wir dann dementsprechend auch gnädig unserem Nächsten gegenüber eingestellt sind, ja, weil Gott ihn gnädig ansieht. Okay, hat jemand vielleicht eine Ergänzung oder eine Frage zu dem Text? Ja.